Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Das neue Jahr beginnt mit einem Rekord. So schnell wie für den heutigen Abend haben wir noch nie Karten für einen Live-Podcast verkauft. 650 Plätze, glaubt man gar nicht. Das sieht alles viel kleiner aus hier, aber es sind 650 Plätze, die innerhalb weniger Stunden weg waren. Das hat nicht mal Markus Lanz geschafft. Der hat 10 Wochen dafür gebraucht. Aber der Podcast wurde von 500.000 Menschen angesehen und angehört. Das, lieber Habeck, gilt es jetzt zu toppen. Damit habe ich schon verraten, wen wir heute zu Gast haben im ersten Podcast des neuen Jahres. Ich freue mich sehr auf den Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, auf den Bundeswirtschaftsminister und vielleicht das Wichtigste, den Spitzenkandidaten der Grünen bei der Bundestagswahl, Robert Habeck.
Schönen guten Abend. Und danke, dass Sie das neue Jahr mit einem Rekord haben beginnen lassen.
Das ist doch.
Oder mit diesem.
Das ist eigentlich, Sie waren gestern in Lübeck. Da habe ich auch gehört, da waren 2 bis 3 Mal so viele Menschen, wie Sie erwartet haben.
Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber es waren deutlich mehr, also in Hunderten gezählt, deutlich mehr, als in die Halle reinpassten und bestimmt 3-mal mehr, als wir erwartet haben, ja.
Und hier muss man sagen auch, also ich hatte gedacht, wenn 400 Leute kommen, wäre das gut. Und dann wollte ich abends noch für Freunde Karten holen, dann waren sie schon weg. Sind das so Sachen, an denen man was spüren kann?
Die Frage ist was. Aber das werden wir dann heute Abend rausfinden. Ja, aber das Interesse jedenfalls scheint mir da zu sein. Wenn das Interesse sich in einer positiven Neugier ausdrückt, dann wäre ich schon sehr zufrieden, wenn daraus dann später noch Stimmen werden. Dann sage ich nicht Nein dazu. Aber erst einmal will ich diesen Abend jetzt gar nicht instrumentalisieren oder ausnutzen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Menschen sich in dieser Zeit freiwillig für eine gute Stunde eine politische oder ein politisches Gespräch zumuten, weil ja doch eher die Zeitgeschichte so erzählt wird, alle ziehen sich zurück, alle sind schlecht gelaunt und die, die nicht schlecht gelaunt sind, sind nur noch gut gelaunt, weil sie sich nicht mehr mit Politik beschäftigen. Und deswegen ist die Neugier erst einmal total toll. Also, dass Sie heute hier sind, Sie hätten ja auch was anderes machen können, vielleicht was Vernünftiges machen können, aber Sie sind ja trotzdem hier und das finde ich erstmal ein starkes Zeichen. Ich setze da drauf und glaube auch darauf, dann daran, dass wir mehr Räume brauchen, wo man mal in einer längeren Strecke reden kann, um die Dinge, die ja manchmal kompliziert sind, zumindest einzuordnen. Dann kann sich jeder ja seine Meinung bilden, ob die Einordnung gut ist oder ob man selber zu einem anderen politischen Schluss kommt. Und ich glaube auch, dass solche Räume analog sein müssen. Also so wunderschöne Dekoräume wie diese hier und nicht nur im Internet stattfinden können. Weil es macht einen Unterschied, ob man quasi die gleiche Wärme, den gleichen Klang, die gleiche Langeweile, die gleichen Lacher neben sich, was auch immer erlebt und dann sich darüber eine Meinung bildet. Und wenn eine Gesellschaft diese Räume nicht mehr hat, also wenn wir nicht mehr ein gemeinsames Erlebnis jedenfalls in Teilen organisieren, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir in lauter Einzelgruppen und Grüppchen zerfallen, die am Ende sich nur noch mit ihren eigenen Meinungen bestätigen oder beschäftigen. Also danke für diesen Abend.
Sie haben es gerade gesagt, es ist ja so eine Sache, es gibt Politiker, die hört man gern zu, dann gibt es Politiker, die hört man weniger gern zu. Jetzt könnte ich was Böses sagen, aber tu es nicht. Sie gehören zu der Sorte, die man gern zuhört und ich habe Ihre Plakate gesehen, ein Mensch, ein Wort und habe gesagt, okay, das ist aber eine Produktenttäuschung, denn wenn ein Wort und Robert Habeck passt nicht zusammen. Sondern es ist eher so dieses, dass die Menschen ja, mit denen ich vorher gesprochen habe, sagen, was ich an dem Habeck so toll finde, ist, dass man ihm beim Denken zuhören kann. Finden Sie das eine gute Beschreibung?
Nicht immer wird es mir positiv ausgelegt, aber immerhin denke ich.
Das Olaf Scholz sagt gern, ich bin, wie ich bin. Und das beschränkt sich, das sieht man dann auch bei seinen Auftritten und bei seinen Reden. Gilt das auch für Sie? Sind Sie so, wie Sie sind? Oder wissen Sie, dass Sie, wenn man Ihnen beim Denken zuhören kann, dass es gut ankommt und sind deshalb so?
wer kann schon sagen, wie man von wer man ist? Also wenn ich jetzt ein philosophisches Seminar halten würde, aber ich glaube, das ist ein bisschen einfach, zumal wenn man in einer öffentlichen Rolle ist oder in einer öffentlichen Position, wo man gerade als Politiker, der Begriff Politiker kommt ja von der öffentlichen Sache, also man steht in einer, finde ich, quasi beruflichen Verpflichtung, zumindest zu versuchen zu erläutern, wie man zu Entscheidungen kommt oder zu übersetzen, warum man nicht zur Entscheidung kommt. Und jedenfalls in meinem Beruf ist einordnen, erklären, argumentieren, zuhören, auch lernen vielleicht, an Fehlern lernen, nicht etwas, was dazukommt, sondern das ist ganz wesentlicher Kern des Berufs. So, deswegen geht es mir häufig so, ich habe manchmal auch keine Lust, die zum 100. Mal die gleiche Frage zu beantworten oder bin genauso gut und schlecht gelaunt, wie die durchschnittlichen Menschen in Deutschland sind. Aber es ist eben mein Beruf, nicht zu sagen, heute rede ich nicht mit dir. Das ist, also ich habe so einen schlechten Tag gehabt. Tut mir leid, dass Sie gekommen sind. Also jetzt wir können uns auch eine Stunde lang anschweigen. Ist doch nicht mein Problem. Das geht nicht. Ja, es ist sozusagen immer wieder die Notwendigkeit, das Gespräch, den Dialog zu suchen oder zu eröffnen. So, und wie ich bin, ist eigentlich gar nicht die entscheidende Frage, sondern wie verstehst du deinen Beruf? Und ich glaube, er ist ganz wesentlich daran gebunden, dass man immer wieder versucht, die Brücke zu bauen über die Abgründe, die sich sonst so auftun.
Ich spreche da deshalb an, weil Sie gesagt haben, Sie wollen nicht nur über Inhalte sprechen, also nicht hier heute Abend, sondern grundsätzlich, sondern auch über den Stil von Politik.
Ja, aber nicht Stil im Sinne von, also wir können mit Messer Gabel essen oder wir können auch den Löffel nehmen. Das meine ich nicht, also nicht im manieristischen Sinne, sondern sagen wir die Kultur, die politische Kultur oder die Debattenkultur. Und dann merkt man, dass es jetzt nicht etwas ist, was dazukommt. Also wir sagen uns das Gleiche, nur ein bisschen anders, sondern dass über die politische Kultur natürlich auch die Inhalte geprägt werden. Dann noch einen halben Schritt weiter mit dem Blick auf die Ereignisse des Tages sind wir im Grunde schon im Herzen von politischer Problemstellung, nämlich wie wirken die sozialen Medien auf uns ein? Ich habe es eben gesagt, schaffen wir genug Formate wie diesen Raum? Im Grunde ist das hier ja auch ein politischer Stil, der gemacht wird. Das Abendblatt hätte ja auch eine Instagram-Live-Sache machen können oder wir machen alleine ein Interview und sie drucken es ab und sagen, da haben sie doch die gleichen Fragen, die ich ihm stelle, jetzt nur auf dem Papier. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie sich entschieden, so eine Veranstaltung zu machen. Das ist auch eine Stilfrage und eine gute Stilfrage. Und da, wir kommen, meine ich, nicht weiter oder nicht weit genug, wenn wir uns nur die Zahlen um die Ohren hauen. Der eine sagt 3, der andere sagt 4 und der nächste sagt, wenn der 4 sagt, dann sage ich aber 5 und die Wahrheit ist aber 3,5. Das bindet noch nicht eine Gesellschaft zusammen. Wir sind ganz wesentlich das Land, dass wir uns sagen, dass wir sein wollen, über das wir reden. Wir definieren uns über die Inhalte von Politik natürlich, aber auch, wie wir sie vermitteln. Und das muss man sich, sonst wäre die Ampel wahrscheinlich zu Ende gebracht worden. Wie glücklich das die Menschen gemacht hätte, weiß ich nicht genau. Aber sie ist auch daran gescheitert, dass wir uns nicht mehr über die Form von Einigung verständigen.
Hätten Sie das, wären Sie Kanzler geworden, hätten Sie das hingekriegt? Hätten Sie es bis zum Ende durchgekriegt?
Das weiß ich nicht genau. Das ist immer vermessen zu sagen, jeder und jede hat seine eigene politische Handschrift und seine eigene Idee. Ich habe gesehen, wie Olaf Scholz gearbeitet hat, diese Regierung zusammenzuhalten. Er hat das auf seine Art versucht. Wahrscheinlich ging es am Ende auch nicht mehr, es hinzubekommen. Das wäre vermessen zu sagen, rückblickend hätte man alles anders, besser an anderen Stellen machen können. Das ist naseweis. Die Frage ist vielleicht nicht, was ist in der Vergangenheit so sehr passiert, sondern was steht für die Zukunft an? Und darüber sollten wir dann ja auch abstimmen im Februar.
Und da haben Sie gesagt, es reicht nicht, wenn man Bundeskanzler werden will, dass man davon überzeugt ist, dass man es am besten kann. Das war Olaf Scholz. Olaf Scholz war überzeugt, dass er der beste Mann ist für dieses Kanzleramt. Und Sie sagen aber, das reicht nicht. Es reicht nicht, davon überzeugt zu sein. Ich denke aber doch, man muss doch schon das Gefühl haben, ich kann das sehr gut, um es machen zu wollen.
Ja, natürlich. Also nur zur Einordnung, ich weiß wohl, wo die Umfragen der Grünen vor 2 Monaten waren und dass die Ansage kühn ist und vielleicht einige würden sagen vermessen ist. Ich weiß, dass ich in einer Herausforderer- oder Underdog-Position bin. die Überlegung war aber jetzt nicht so sehr machtarithmetisch geprägt, sondern zu sagen, es kann nicht sein, dass wir nach all den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die einzige Wahlmöglichkeit haben zwischen zwei Kandidaten der Parteien der Großen Koalition. Das ist nun wirklich dann die Wiederkehr des Ewiggleichen. Und da bin ich nicht von überzeugt, dass das die richtige Antwort ist. Ich glaube, eine eigene Antworten, unterscheidbare Antworten geben zu können. Und dann war nur noch die entscheidende Frage, und darauf spielen Sie an, das ist, glaube ich, die andere Hälfte des Zitats. Bist du bereit, hast du dich so geprüft, dich so einem Amt dann auch mit Haut und Haaren zu verschreiben? Denn das muss man sich klar machen, das sehe ich bei Olaf Scholz, das habe ich auch bei Angela Merkel gesehen. Das ist kein Traumjob, wo man sagt, ach, das ist so schön, das wäre ich so gerne mal. Das hat nicht, diese Naivität sollte man sich gleich von der Wacke schreiben. Das ist, es gibt danach in der Entscheidung keine andere Instanz mehr. Ist ein Job, und ich habe es aus der Nähe jetzt häufig genug gesehen, der große Momente der Einsamkeit hat und in der Entscheidung und in der Verantwortung dann eine Entscheidung zu treffen. Häufig mit unsicheren Situationen. Ein Job, der unglaublich viel Kraft und auch persönliche Hingabe verlangt und auch Verzicht auf vieles, was den Alltag sonst nett und angenehm macht. Auch das muss man sich dann prüfen, und jetzt werden wir sehen, ob ich meine Chancen erweitern kann, aber diese Prüfung muss man vorher bestanden haben, mit sich selbst bestanden haben. So, und das, deswegen ist es nicht so, ach, ich könnte da mal eine Radtour machen oder sowas. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ist wirklich was ganz anderes und in dem Sinne natürlich ein Privileg, dass, wenn man, das beginnt ja schon vorher mit einem Mandat in einem Landtag im Hamburger, in der Hamburger Bürgerschaft oder im Senat oder mit einem Mandat im Bundestag oder als Bundesminister. Das sind ja alles Jobs, wo man hoffentlich die Menschen vorher überlegt haben, dass sie wissen, was sie tun, wenn ich das so sagen darf. Nicht einfach mal so ein Forschungsprojekt daraus machen, mal gucken, wie das da so ist. Und erst recht gilt das natürlich dann für die Spitze des Staates.
Haben Sie mit Ihrer
Gesundheit.
Frau Olaf Scholz hat seiner Frau angeblich bevor er kandidiert hat, gefragt, Britta, weißt du, dass das bedeutet, dass wir den Rest unseres Lebens mit Sicherheitsleuten durch die Gegend rennen müssen, dass wir nie wieder allein sind? Macht man sich solche Gedanken auch? Besprechen sowas mit der Familie?
Ja, solche Entscheidungen bespreche ich auch mit der Familie. Die Sicherheitsfrage habe ich jetzt an anderen Stellen davor mit meiner Familie diskutiert. Also der persönliche Einschnitt kam jetzt schon mit dem Ministeramt, und Einschnitt ist ein bisschen ein falsches Wort. Das ist natürlich, wenn man eine öffentliche Person ist und eine umstrittene öffentliche Person, eine Einschränkung, dass man immer damit rechnen muss, angesprochen und vielleicht nicht nur im positiven Sinne angesprochen zu werden, sondern manchmal auch bedrängt oder Schlimmeres werden. Aber wiederum sichert einem der deutsche Staat ab einer gewissen Funktionalität auch eine Umgebung zu, dass man nicht Angst um Leib und Leben haben muss. Mhm. Und insofern ist das eher ein Privileg, das man hat. Also es ist eine Einschränkung, und gleichzeitig arbeite ich mit tollen Menschen zusammen, die sowohl erstmal einfach coole Typen sind und gute Leute sind, und wir viel Spaß miteinander haben in diesen Autofahrten und Warten, wenn wir da irgendwie unterwegs sind, und gleichzeitig die immer auch den maximalen Freiraum gewähren. Das können viele Menschen nicht sagen, die sich politisch engagieren, die alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, viele Leute im Ehrenamt, viele Leute, die sich gar nicht in der Politik, sondern für Geflüchtete oder für Kultur engagieren, werden mit ungemütlichen Situationen, Beleidigungen, Bedrohungen im Internet oder auf der Straße zu kämpfen haben. Und die können nicht so ohne weiteres sagen, bitte schirm mich mal ab, das ist mir jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Also das damit zu arbeiten, das hinzubekommen, war eine Gewöhnung für mich, aber die lag jetzt schon in dieser Legislaturperiode.
Wir kommen gleich zu dem, was Sie vorhaben. Mich würde noch interessieren, wissen Sie, was Sie mit Friedrich Merz und Olaf Scholz gemeinsam haben?
Wir sitzen beide, alle drei im Bundestag.
Noch mehr? Gibt's noch mehr?
Drei Männer.
Stimmt. Es ist auch, und das fand ich interessant, es hätte ja für jeden von Ihnen Gelegenheit gegeben, aus der Politik sich zurückzuziehen. Für Sie am wenigsten. Sie hätten vor 4 Jahren sagen können, wenn ihr mich nicht als Kanzler wollt, dann nicht. Sie hätten jetzt nach dem Bruch der Ampel sagen können, ich übernehme die Verantwortung, auch weil die Ampel. Friedrich Merz ist 3-mal angetreten, um CDU-Vorsitzender zu werden. Olaf Scholz ist nicht SPD-Vorsitzender geworden. und Kanzlerkandidat. Ich finde interessant, was man daraus lernen kann, dass wenn man in der Politik was erreichen will, man eins nicht machen darf, nämlich zurückzutreten.
Und Sie haben es gesagt,
Sie haben mit Ihrem, ein schönes Beispiel von Ihrem Sohn, Sie haben im Sommer mit Ihrem Sohn, mit einem Ihrer Söhne darüber gesprochen, offensichtlich auch, ob Sie weitermachen sollen. Und da hat er dieses Bild vom Schwimmen genommen und hat gesagt, Papa, du hast mir damals Schwimmen beigebracht. Und da gibt es einen einfachen Satz. Wenn du aufhörst zu schwimmen, gehst du unter.
Ja, wenn du dich nicht bewegst,
gehst du unter.
So. Ja, genau.
Aber ist das nicht eine Lehre, die man tatsächlich, da kann man doch wirklich was von Friedrich Merz lernen. Wer hätte gedacht, dass der nicht, also ich meine, Sie, sei ehrlich, wenn Sie zweimal gescheitert wären als Vorsitzender der Grünen, wären Sie noch ein drittes Mal angetreten in der Hoffnung, doch noch Kanzlerkandidat zu werden?
Weiß ich nicht, aber es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ich auch bereit gewesen wäre, schon im letzten Bundestagswahlkampf die Spitzenverantwortung zu übernehmen. Also insofern ist es jetzt anders, aber vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Geschichten der anderen. Natürlich sind politische Karrieren nicht geradlinig und immer nur durch Aufstieg geprägt. Also auch meine Vita ist, wenn Sie so wollen, mit Niederlagen gepflastert. Ich hatte 17 war in der Bundestagswahl? Ja, glaube ich. Auch da habe ich mich beworben, als damals noch Minister in Schleswig-Holstein Kandidat meiner Partei zu werden. Habe damals knapp gegen Cem Özdemir verloren. Also jetzt würde ich sagen, ist jetzt kein großer Schaden passiert. Mein Leben ging gut weiter und es ging auch politisch weiter. Aber eine Niederlage war es trotzdem. 21 war ich auch bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Hat auch nicht sein sollen. Also ich habe schon mitgeholfen, aber nicht so. Also insofern, also wer glaubt, ich meine, die Verabredung auch in der Partei, in einer innerparteilichen Demokratie kann ja nur sein, man bietet sich an und andere entscheiden darüber, ob man der Richtige oder im Zweifelsfall die Richtige ist. Und fair enough, so ist es ja. Also es ist ja nun mal der Unterschied zwischen Monarchien, wo irgendwelche Leute sagen, ich bestimme, mein Sohn soll mein Nachfolger werden oder meine Tochter soll meine Nachfolgerin werden. Und alle müssen sagen, jawohl, so ist das jetzt. Gott sei Dank ist es nicht so. Und wenn man dann das nicht aushält, dass es eben auch mal schief gehen kann, dann ist es auch folgerichtig, dass man die Politik verlässt. Denn das muss man ja immer nun ohne beleidigt sein hinnehmen. Persönliche Enttäuschung mag es geben ohne Ende, aber zu sagen, also alle Welt ist so ungerecht zu mir, dann hat man nicht verstanden, wie Demokratie funktioniert. Also dann soll man sagen, dann gebe ich Leuten den Vortritt, die nicht so schnell beleidigt sind, wenn es mal schief geht oder wenn eine Wahl verloren geht.
Isabel Wirth hat dazu mal gesagt, die Dressur-Olympiasiegerin, wer gewinnen will, muss auch verlieren können. Das passt, glaube ich, ganz gut.
Man kann nur gewinnen, wenn man bereit ist zu verlieren.
So ist es, genau. Was ist Ihre, Sie haben gerade gesagt, Sie sind der Underdog, ne? Und da erinnert man sich auch wieder an Olaf Scholz vor 4 Jahren, der damals bei 15% war und allen Leuten erzählt hat, dass er Bundeskanzler wird. Und alle haben herzhaft gelacht. Und plötzlich war er Bundeskanzler. Ist das so ein bisschen auch Ihre Hoffnung, dass sich die Stimmung 6 bis 4 Wochen vor der Wahl dreht, weil die Leute dann allmählich mitkriegen, okay, da tritt tatsächlich Friedrich Merz an auf der einen Seite. Und das war jetzt gar nicht. Und auf der anderen Seite Olaf Scholz. Da gibt es ja das schöne Zitat von Bärbel Baas, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, Bundestagspräsidentin, angesprochen auf die Frage, Kanzlerkandidat Pistorius oder Scholz, sagte sie ja, da haben wir ein Problem in der SPD. Auf der einen Seite haben wir den beliebtesten Politiker Deutschlands und auf der anderen Seite den Bundeskanzler. Was auch. Also ist das so ein bisschen Ihre Hoffnung, dass die Leute dann sagen, dann probiere ich doch mal den Habeck, auch wenn er bei den Grünen ist?
Nein, ehrlicherweise ist das nicht meine Hoffnung und auch nicht meine Strategie, weil ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass der Wahlkampf 21 geprägt wurde durch Fehler, Missgeschicke bei den Mitbewerbern von Olaf Scholz. Dann hat die SPD natürlich einen guten Wahlkampf gemacht. Das muss man einfach neidlos zugeben oder attestieren. Vor allem einen fehlerfreien Wahlkampf. Und das hat schon gereicht, um wieder Kanzler zu werden. Jetzt, glaube ich, wird sich das nicht wiederholen. Erstens wird Olaf Scholz nicht so viele Fehler machen. Das wäre jedenfalls sehr, sehr überraschend, denn das tut er nicht. Er ist da sehr, wie soll ich sagen, achtet sehr darauf, dass nichts Unbelegtes passiert an der Stelle. Zweitens, und das ist vielleicht gewichtiger, ist 21 ist noch möglich gewesen, mit dem Habitus und dem Stil von Angela Merkel und quasi der Hoffnung auf eine Verlängerung der Großen Koalition nur in Rot und Männlich zu gewinnen. Und ich glaube, dass das nicht, das trifft nicht mehr auf die nun wie in einem Realitätsschock angekommene Wahrnehmung der Menschen in Deutschland. Wie immer wir uns entscheiden, sie sich entscheiden, Deutschland sich entscheidet, aber zu glauben, dass wir Normalität und Sicherheitsgefühl in einem Land herstellen können, indem wir versuchen, die großen Probleme nicht zu bearbeiten. Und ich will nochmal, Sie haben eben hoffentlich gehört, wie ich über die Würde und auch die Herausforderung des Kanzleramtes geredet habe. Ich habe hohen Respekt, auch hohen persönlichen Respekt vor Angela Merkel. Das steht nicht in Frage. Und die Schwere der Entscheidungen und die Krisen, die sie bewältigen musste, Covid-19 und die Finanzkrise und so weiter, das ist alles unbestritten und keiner weiß, auch ich nicht, wie man in der Situation G oder B standen hätte. Aber rückblickend muss man sagen, dass viele Dinge, die sichtbar waren, einfach nicht angegangen wurden. Und Merkels Sätze haben es auch ausgesprochen. Politik ist das, was möglich ist, hat sie immer wieder gesagt in verschiedenen Varianten. Das ist zu wenig. Das, wenn man sich auf das beschränkt, was möglich ist, nimmt man den Korridor, der einem als Entscheidungsraum von anderen hingestellt wird, als gegeben hin. Politik muss Optionen schaffen, muss Möglichkeiten herstellen und muss zumindest ein Angebot schaffen, dass mehr Möglichkeiten da sind und sie auch erläutern. Darüber sprachen wir schon an der Stelle. Und das, denke ich, wird diesen Wahlkampf, so kurz er sein wird, fundamental von dem 21er Wahlkampf unterscheiden, dass nun, glaube ich, jeder in Deutschland und jede in Deutschland verstanden hat, dass wir Herausforderungen, strukturelle Herausforderungen haben, die nicht einfach weggeschoben werden können, indem man sagt, weißt du was, die beste Lösung ist, wir kümmern uns ganz wenig darum, da geht es schon von alleine vorbei. Das wird nicht passieren. Und das haben alle, die in der Regierung waren, on the hard way gelernt. Gasabhängigkeit von Russland, die Abhängigkeit vom Export, vor allem nach China und die USA und das Abschließen der Märkte. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass Friedrich Merz und die Union, die sich ja im Kern 3 Jahre lang zurücklehnen konnten und sagen konnten, auch immer, die streiten sich so schön, wir müssen eigentlich gar nichts machen, nur sagen, wir könnten es besser. Ob die das voll begriffen haben, in welche Welt sie im Zweifelsfall reingewählt werden, in die Verantwortung reingewählt werden, da habe ich meine Zweifel. Jedenfalls scheint das aus meiner Sicht alles nicht ehrlich und tief genug bedacht zu sein. Die Antworten sind alle nicht finanziell hinterlegt. Sie sind wieder nur sozusagen Bierdeckelsprache der 90er Jahre und damit wird man die Herausforderungen der Zukunft nicht bewerkstelligen können. Aber ob das dann so zu welchem Wahlergebnis das dann führt, werden wir sehen. Aber ich glaube nicht, dass sich der 21er Wahlkampf dann wiederholt und darauf setze ich auch nicht, sondern ganz im Gegenteil darauf, die Probleme so analytisch klar, so ehrlich und so aufrichtig zu benennen, wie ich es kann. Also nicht auszuweichen, also nicht vorbeizureden an den Herausforderungen, vor denen wir stehen, ohne dann vor lauter Schreck zu erstarren und zu sagen, Gott, oh Gott, das ist alles so schlimm. Und daraus zieht man die Konsequenz, Deutschland geht unter oder die anderen sind schuld. Und sondern zu sagen, das sind große Probleme, aber jetzt gehen wir hier nicht als Verlierer vom Platz. Wir haben alle Möglichkeiten, es zu machen. Das Land hat sich immer wieder neu erfunden. Das werden wir diesmal auch schaffen. Wir haben die finanziellen Ressourcen, wenn wir sie denn mal bereit sind, endlich einzusetzen. Wir haben eine Tradition in Deutschland über die Jahrzehnte aufgebaut, dass immer wieder die entscheidenden Akteure der demokratischen Mitte, und damit meine ich nicht nur Parteien, auch Gewerkschaften und Arbeitgeber oder Umweltverbände und Landwirte, immer wieder ist es gelungen, zusammenzukommen, um große Dinge gemeinsam zu verabreden. Das machen wir jetzt auch wieder. Und mal gucken, wie weit diese Zuversichtsansprache trägt. Ich glaube, sie kann sehr weit tragen.
Es gibt Leute im politischen Berlin, die sagen, die Parteien der demokratischen Mitte haben jetzt noch mal eine Chance mit dieser Wahl, das Ruder rumzureißen, damit es dann nicht bei der nächsten Wahl in 4 Jahren zu einer Situation kommt, wie wir sie jetzt ja gerade aktuell in Österreich erleben. Gehören Sie zu denen, die vor sowas waren?
Nein, ich glaube nicht, dass es die letzte Chance oder Finalität eine gute Denkfigur ist, eine gute Rede ist. Natürlich kann man immer sich auch anders entscheiden. Das ist quasi so ein Akzeptieren von, das Schicksal bestimmt über uns. Aber das Schicksal bestimmt nicht über uns. Und es ist auch kein Wunder, das geschieht, das deutsche Wirtschaftswunder oder das Wunder der europäischen Einigung. Also dass Deutschland, nachdem es zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen hat, auf einmal Teil einer Friedensgemeinschaft ist mit den Ländern, gegen die wir noch Krieg geführt haben vor einiger Zeit. Das sind ja keine Wunder, die irgendwie passiert sind, sondern das haben Menschen gemacht. Menschen haben sich entschieden, es anders zu machen, es wieder aufzubauen, Politik neu zu denken. Das können wir immer wieder tun, auch wenn die Dinge noch viel schwieriger werden, was ich nicht hoffe, sie sind ja schon schwierig genug. Also daran, an dieses, das ist die letzte Chance, weigere ich mich, das zu meiner politischen Logik werden zu lassen. Aber es gibt natürlich große Gefahren und eine besteht auch darin, dass, und das ist jetzt gar nicht ausgeschlossen, dass es so kommt, dass vielleicht eine stabile demokratische Mehrheit nur gebildet werden kann, wenn die drei größeren demokratischen Parteien der Mitte, und da stellt die FDP, käme nicht in den Bundestag, zusammen eine Regierung bilden. Also CDU, SPD und Grüne, keine Zwei-Parteien-Mehrheit. Was zur Konsequenz hätte, dass nur noch AfD und BSW in der Opposition wären. In schwierigen Zeiten, in einer schwierigen Konstellation. Und das ist kein gutes Szenario. Da muss man länger drüber nachdenken, wie man dann klug damit umgeht. Denn dann könnte in der nächsten Bundestagswahl eine sehr, sehr bittere Quittung aus meiner Sicht für die Demokratie ausgestellt werden.
Klingt fast so, als würden Sie sich wünschen, dass Christian Lindner und die FDP wieder in den Bundestag kommen.
Nein, das wäre falsch gesagt. Ich finde... Ich glaube, Deutschland braucht eine liberale Partei. Das gehört zu Deutschland dazu und die FDP kann auch ein gewisses Spektrum abdecken, das andere Parteien so einfach nicht erreichen können, nicht ausgeschlossen. Man kann sich ja auch als Partei immer, wie soll ich sagen, öffnen, neu erfinden, neu aufstellen. Aber es gehört dann eben auch dazu, so meine ich, als Partei der demokratischen Mitte, dass man nicht nur verantwortungswillig, sondern auch verantwortungsfähig ist. Und das muss ich jetzt leider in der Härte sagen. Das hat die FDP eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Aufstellung, unter dieser Parteiführung nicht regierungsverantwortungsfähig ist. Und so muss sie dann mit den Konsequenzen leben, um sich vielleicht danach nochmal neu zu erfinden und wieder zu der Notwendigkeit, die wir eigentlich haben, einer liberalen Partei zu werden. Aber so im Moment ist das, sind die zunächst zu gebrauchen.
Sie haben im Vorfeld des Wahlkampfes, ich weiß nicht, ob jetzt auch noch, die Küchengespräche geführt. Da sind so Leute nach Hause gekommen und haben sich an den Küchentisch gesetzt und mit denen gesprochen. Mich würde interessieren, weil das öfter Spitzenpolitiker in diesem Podcast auch sagen, sie, die sagen, wisst ihr was, ihr Journalisten stellt ganz andere Fragen als die Bürger. War das bei Ihren Küchengesprächen auch so?
Ein bisschen ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Rolle tauschen soll und Ihnen erklären, warum das so ist. Ich hätte da ein paar Antworten, aber das wollen Sie nicht hören. Das steht mir auch nicht an. Ja, dass die Rollenaufteilung ist ja so, dass die Journalisten uns fragen und uns kritisieren. Aber es ist tatsächlich so, dass die Blickweisen der Menschen in ihren Alltagszusammenhängen und Sorgen häufig ganz andere Fragestellungen aufwerfen, die sozusagen gerade durch die Schlagzeilen der Online-Medien laufen. Und das sind ja im Kern die Fragen, die mir dann immer gestellt werden. Also ist jetzt nicht so häufig, dass ich komplett überrascht bin von den Fragen eines Interviews, die mir dann gestellt werden, sondern meistens muss ich nur gucken, was ist so in die letzten 3 Stunden online gelaufen und dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung ich dann gefragt werde. Das ist aber natürlich im Alltag nicht so. Also die wenigsten Leute werden permanent mit dem Gedanken umherlaufen, welche Algorithmen Mark Zuckerberg in Zukunft auf Facebook schalten wird, sondern es geht darum, die Kinder abends ins Bett zu bringen oder, die Steuererklärung noch zu machen oder den Urlaub zu planen oder sein Haus oder eine Wohnung aufzuräumen, im Zweifelsfall die Miete zu bezahlen. Das ist ja die Lebenswirklichkeit. Und diese Lebenswirklichkeit, die kam sehr ungefiltert auf einmal an und sollte sie auch. Das war ja der Sinn der Gespräche.
Biete das übrigens gern an. Ich habe mal für zwei Formate, für zwei Videos mit Christian Lindner und Cem Özdemir mir die Rollen getauscht. Also ich war Christian Lindner. Oh. Ich war da damals in Schwarz-Weiß oder ich war Cem Özdemir und dann sieht man mal, was der andere über den anderen denkt und wie das funktioniert, gibt's noch auf YouTube. Sie sind da rausgekommen aus diesem Gespräch und dann ist ein Wahlprogramm der Grünen entstanden, was ich mir jetzt im Urlaub zu Gemüte geführt habe und man dachte so, okay, das klingt auf einmal anders. Im Mittelpunkt ist die Bezahlbarkeit des Lebens und das geht sogar so weit, dass sie sagen, ja, unter bestimmten Voraussetzungen müssen wir vielleicht auch Führerscheine, weil die so teuer geworden sind, bezuschussen, wenn sich junge Leute keinen Führerschein leisten können. Ich habe nicht gelesen, dass sie dann ein E-Auto fahren müssen danach.
Nee, das ist einfach sondern, so.
Ja. Aber Bezahlbarkeit des Lebens ist eine neue grüne Partei?
Naja, wir haben natürlich schon immer versucht, sozialen Ausgleich, soziale Gerechtigkeit zu sehen, mitzudenken und unsere Beiträge zu leisten. Das ist ja nichts Neues, dass wir für bezahlbaren Wohnraum streiten und dass wir, dass wir, keine Ahnung, den Ausbau von Kita und günstige Kita-Versorgung und so etwas ins Wahlprogramm schreiben und dafür in den Landesregierungen, wo wir dafür Verantwortung tragen oder tragen können, arbeiten. Also es ist jetzt keine Neuerfindung. Aber es ist richtig gesehen, dass es geerdeter ist. Das ist sicherlich auch Resultat eines gewissen Zuhörprozesses oder Nachdenkprozesses, der dann quasi metaphorisch, aber auch ganz tatsächlich in diesen Küchentischgesprächen geendet hat. Das Beispiel mit dem Führerschein kommt tatsächlich aus den Gesprächen mit Auszubildenden, die mir und wahrscheinlich anderen auch erzählt haben, dass die Ausbildungsstätten werden immer stärker zentralisiert, also die sind nicht mehr so einfach zu erreichen. Häufig werden dann ja auch die öffentlichen Verbindungen ausgedünnt. Und wenn man eine ganz normale Ausbildung haben will, dann ist der Lehrbetrieb häufig, keine Ahnung was, 40, 50 Kilometer weg von der Berufsschule. Und da kommt man auch gar nicht hin. Und also muss man Führerschein machen, muss man in der Ausbildung ja große Teile der Kosten selber tragen. Wenn es gut geht, geht's am Anfang zu null auf. Und da haben wir dann gesagt, ja, okay, die müssen einen Führerschein machen. Das ist Voraussetzung für Bildungserwerb. Und dann schlagen wir jetzt vor, wenn sich der Lehrbetrieb ebenfalls ein bisschen daran beteiligt, dass man nicht so eine Art, nur Nimm-Mentalität sich heranzüchtet, sondern wir machen ein Geschäft. Wir geben unser Vorschlag 1.000 Euro dazu, der Lehrbetrieb 500. Dann geht es einigermaßen. Führerscheine sind im Grunde auch unglaublich teuer geworden in den letzten Jahren, was jetzt mir wiederum nicht so bewusst gewesen ist. Und das ist einfach tatsächlich aus den Gesprächen gekommen. Und genau wie Sie gesagt haben, wir haben dann nicht gesagt, ja, aber das gilt nur, wenn du einen Führerschein machst und danach ein E-Auto kaufst. Und das musst du dann nachweisen. Das E-Auto muss mit deinem eigenen Solarstrom getankt werden. Und erstmal, also du musst sozusagen jetzt klischee-mäßig ein grünes Leben führen, bevor du dann die Zuwendung bekommst. Also diesen erzieherischen Impetus, den haben wir uns da raustrainiert oder mal beiseite gelassen. Und so gibt es ganz viele Dinge. Brauchen wir im Übrigen auch nicht mehr, weil die erneuerbaren Energien im Moment so gut ausgebaut werden, dass wenn wir das jetzt nicht wieder alles kaputt machen, was schon wieder angekündigt wird von der Union, wieder zurück zu Atomenergie und die fossilen Energien können noch mal ein bisschen länger laufen lassen. Also wenn wir einfach weitermachen wie bisher, dann haben wir einen so grünen Strommix, das ist, was immer du tankst, das ist grün genug, würde ich dann sagen. Also wenn es ein E-Auto ist an der Stelle. Aber das ist jetzt nur, ich wollte nur sozusagen den Fokus auf die Erfolgsbilanz meiner Regierungsjahre bringen. So, aber der andere Punkt ist tatsächlich, dass wir versucht haben, aus diesen Gesprächen was rauszunehmen und im konkreten Alltag ein paar mehr solche Punkte sind ebenfalls im gewissen Sinne zu nennen oder
Energiekosten wollen Sie senken,
die Kosten vor allem für Sicherheit Miete. Zum Beispiel. Genau. Ich würde sagen, das sind die Beiträge, um das Leben bezahlbar zu machen, den Alltag bezahlbar zu machen, vor allem für diejenigen, die es nicht zu dicke haben, also Millionäre wollen vielleicht auch ihr Leben noch bezahlbarer haben, aber das ist nicht mein Hauptproblem oder meine Hauptsorge in dem Moment. Das zweite große Thema war Sicherheit. Auch das war, und zwar Sicherheit auf der Straße. Also muss ich mir Sorgen machen, wenn meine Tochter abends im Dunkeln von der Bushaltestelle nach Hause geht oder zu ihren Freundinnen oder zu ihren Freunden geht, vielleicht auch der Sohn. Und das führt zu einer sehr starken Gewichtung, gute Ausstattung der Polizei, auch genug Stellen von Polizei, einer sehr deutlichen Benennung, dass organisierte Kriminalität hart bekämpft werden muss, dass wir dort die Behörden besser verzahnen müssen. Also, wenn Sie so wollen, auch jetzt nicht immer im Klischee gesprochen, klassisch grünes Programm, aber konsequent des Zuhören- und Lernprozesses durch
die Dinge gegangen. Und im Kern heißt es dann, die Kernidee der Grünen ist, für die Selbstbestimmung der Menschen zu sorgen. So, für die Selbstbestimmtheit der Menschen zu sorgen. Und da würden jetzt viele andere, würden CDU und FDP sagen, Moment, das ist die Verbotspartei, das ist die Gängelpartei. Sie haben gesagt, haben Sie dieses Erzieherische aus der Partei genommen? Hat die Partei selber erkannt, dass man weg muss? Oder ist es jetzt so ein Robert Habeck-Weg?
Nein, also ich muss es anders erzählen. Meine Sicht auf die Grünen ist manchmal eine etwas andere als
die Sicht der allgemeine Grünen.
Sicht der Grünen. Also. Genau. Ich weiß natürlich, dass die Tradition meiner Partei ist, aus der politische Mitbewerber würde sagen, Ideologien heraus sich gegründet zu haben, also Ökologie, Feminismus, Pazifismus. Für mich
alles ja nichts Schlechtes, ist das falsch verstanden.
Also Überzeugung zu haben ist jedenfalls nichts Schlechtes. Ja. Das finde ich auch besser, Überzeugung zu haben, als überzeugungslos immer alles machen zu wollen. Das ist dann tatsächlich Fähnchen im Winde. Aber schöne Grüße nach Bayern übrigens zur CSU. Aber für mich ist die Geschichte da immer schon eine andere gewesen, denn diese ganzen Bewegungen haben ja einen Grund gehabt, dass nämlich Probleme nicht durch die politischen Angebote der Gegenwart gelöst oder bearbeitet worden. Also der Feminismus oder eine Frauenbewegung war erforderlich, weil Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe nicht sanktioniert war und weil Zugang zu Macht, zu Institutionen, zu beruflichen Wegen versperrt war für viele Frauen. Da kann man natürlich sagen, das ist Ideologie, aber vielleicht ist es nur die Lösung eines Problems, das sonst nicht gelöst worden wäre. Man konnte in den 70er und 80er Jahren in vielen Flüssen einfach nicht baden. Einige erinnern sich vielleicht, dass Klaus Töpfer mal irgendwann in den Rhein gehüpft ist. Das war damals was Besonderes, weil er sich getraut hat, da reinzuspringen und den Hautausschlag riskiert hat, was immer damals im Rhein alles war. Aber es war nicht gesund. Und eine ökologische Bewegung kann man auch als Ideologie diskreditieren, aber vielleicht musste sich mal jemand um Wald sterben und darum kümmern, dass man in den Flüssen wieder schwimmen kann und so weiter und so fort. Sodass also mein Blick auf meine Partei eigentlich immer war, sie hat die Aufgabe, Probleme zu entdecken, zu analysieren und zu lösen, die nicht im Kanon des Bestehenden gelöst werden. Das, also der Pragmatismus überraschenderweise ist für mich das Leitmotiv der grünen Parteigeschichte, überraschenderweise. Und insofern ist das sehr, sehr konsistent. Und wozu führt all dieses das Lösen von Problemen? Und das ist der zweite Punkt, den ich immer in meiner Partei gesehen habe und der mich, würde ich sagen, als Politiker antreibt und auf den ich eigentlich die allermeisten Entscheidungen auch zurückführen kann. Sie haben es eben gesagt, Selbstbestimmung. Mhm. Selbstbestimmung ist nur ein anderer Begriff für Freiheit, manchmal ein bisschen sperriger Begriff, aber Freiheit ist manchmal auch wiederum so allgemein gebraucht, dass alle das sagen und keiner versteht darunter das Gleiche. Weil Freiheit manchmal verwechselt wird mit möglichst keine Regeln, möglichst wenig Verabredungen und Vorgaben. Das meine ich, ist aber nur ein sehr vulgär verstandener Begriff von Freiheit und meistens ein falscher. Das bessere Verständnis ist, Freiheit heißt, dass eine Gesellschaft und man selbst in seinem Privaten über die Regeln, die einen im Leben bestimmen, selbstbestimmt entscheiden kann. Dass man mitredet und nicht einfach hinnimmt, welche Regeln da sind. Aber das kann man sich ja leicht in das Private übersetzen. Also also Beziehungen oder Familienbünde ohne irgendwelche Absprachefesten sind nicht mehr Freiheit, sondern meistens ganz traurige Angelegenheiten. Also nur sehr wenige und sehr starke Leute ertragen es, wenn also gar keine Absprachen oder Verhalten irgendwie miteinander eine gewisse Verbindlichkeit haben. Also deswegen ist dieser Begriff von Selbstbestimmung eigentlich präziser. Wir können aber auch von mir aus Freiheit sagen. Aber darauf läuft es hinaus. Und der Klimaschutz, und dann fühle ich mich immer wieder bestätigt, als das Bundesverfassungsgericht 2019 geurteilt hat, dass wir, das steht jetzt, das war das Verfassungsgericht, dass wir als gegenwärtig lebende Leute nicht das Recht haben, die Lebensbedingungen von kommenden Generationen einzuschränken, hatten sie gesagt, nicht so einzuschränken, dass sie nicht ein gewisses Maß an Selbstbestimmung und Freiheit haben, über ihr Leben zu bestimmen. Das ist der Grund, warum wir eine Verpflichtung auferlegt bekommen haben oder uns am besten selbst auferlegen, die globale Erderwärmung jedenfalls beherrschbar zu machen und einzudämmen. Es geht nicht um das Klima, das geschützt wird, sondern um menschenwürdiges und freies Leben auch in den Zeiten danach. Und auf einmal geht es um was? Selbstbestimmung. Und Klimaschutz ist dann keine Ideologie, sondern die Übersetzung des Auftrags für Freiheit auch in der Zukunft zu kämpfen und zu sorgen. Und dann freue ich mich immer, dass ich bei den Grünen bin.
Aber Klimaschutz ist dann ja... Klimaschutz ist dann auch Sicherheitspolitik. Und das war das, wo ich dachte so, wenn die Grünen jetzt anfangen, den Klimaschutz nicht mehr in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms zu stellen, dann fange ich an, mir tatsächlich Sorgen zu machen. Denn die anderen tun es ja auch nicht. Also sie machen jetzt Themen, die CDU, die eigentlich alle Parteien bedienen, die auch wichtig sind. Aber Sie haben es gerade gesagt, die größte Gefahr, verbessern Sie mich bitte, wenn ich Quatsch rede, aber die größte Gefahr für unsere Freiheit, für unsere Sicherheit, für die Sicherheit Ihrer und meiner Kinder und Enkelkinder, ist ja nicht das, was gerade passiert, sondern ist dieser Klimawandel mit allem, was da kommt. Und dann habe ich kurz gezogen und gedacht, geben die jetzt auf? Oder um jetzt den Moment zu haben, warum ist das nicht mehr im Mittelpunkt des Wahlprogramms?
Nee, ganz im Gegenteil. Also erstens will ich darauf hinweisen, dass in dem Grundsatzprogramm, das wir uns gegeben haben, damals als Annalena Baerbock und ich noch Parteivorsitzende waren, haben wir es nochmal neu geschrieben. Der erste Satz ist nicht schütze das Klima, sondern der erste Satz ist, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Freiheit und Würde. Mhm. Vom Menschen aus, für den Menschen. Und dem folgen die verschiedenen Aufträge. Der Sicherheitsbereich, aber auch Klima oder Klimafreiheit oder Klimasicherheit, je nachdem, wie wir es formulieren wollen. Also insofern ist das nichts Neues, dass es dahinter einen Zweck oder ein Ziel gibt, der jeweils die Würde und die Freiheit oder die Selbstbestimmung von menschlichem Leben als Horizont, als Fluchtpunkt hat. Und zweitens ist Klimaschutz, über das Wort, dass wir eigentlich nicht das Klima schützen, sondern unsere Gesellschaft und kommende Gesellschaften, das Leben der Menschen oder die Freiheit von Menschen dahinter, das habe ich jetzt zu Protokoll gegeben. Wir sagen immer Klimaschutz, ich werde das auch heute Abend wahrscheinlich noch ein paar Mal tun, aber sehr unpräzise formuliert, ist inzwischen überall angekommen. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Republik hängt meiner festen Überzeugung danach daran, dass wir einen möglichst großen Teil der Technik der Zukunft hier in Deutschland entwickeln, herstellen und produzieren. Und das wird grüne Technik sein. Im weitesten Sinne schließt digitale Prozesse mit ein und Effizienztechnologien und so weiter. Aber also ich würde dagegen halten, wenn jemand sagt, weißt du was, unser Geschäftsmodell ist im Jahr 2045 möglichst viele Ölheizungen zu verkaufen. Die will keiner mehr haben dann und wahrscheinlich schon im Jahr 2035 nicht mehr und möglicherweise 2030 auch schon nicht mehr. Wir müssen immer das innovativste Produkt jedenfalls in Teilen mitgestalten. Da ist das Hauptproblem bei der ökonomischen Entwicklung, dass wir neben vielem, was wir gut gemacht haben, was die Unternehmen gut gemacht haben und vielem, was nicht gut gelaufen ist, Investitionen in Infrastruktur, Brücken, Bahnen, die Forschungslandschaft und so weiter, wir sind nicht mehr innovativ genug. Wir sind nicht mehr erfinderisch genug. Wir sind nicht mehr mutig genug, mal Neues auszuprobieren oder Unternehmen politisch in den Rahmenbedingungen in das Neue hinein zu motivieren, durch steuerliche Abschreibungsmodelle beispielsweise oder gegebenenfalls durch Unterstützung. Und dieses Neue ist ja nicht irgendwie neutral, sondern man kann ja ahnen und sehen, wohin das Neue geht. Das wird digital sein und das wird einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann möge die beste Technik gewinnen, auf geht's. Aber darum geht das Rennen auch der wirtschaftlichen Erholung Deutschlands. Und deswegen ist Klimaschutz jetzt breit verankert überall in den Wahlprogrammen, in verschiedenen Bestandteilen, die wir auch breiter diskutieren.
Sie sagen, was die Wirtschaft anlenkt, sagen Sie, dass Deutschland sich neu... Sie haben das Mikrofon jetzt kaputt gemacht.
Nee, das hat der Toningenieur dankenswerterweise runtergenommen, als er gesehen hat, dass ich husten musste. Und das liegt an ihren Laugenbrezeln, die wir mir heimtückischerweise dahingestellt haben, weil sie wussten, dass ich seit dem Frühstück nichts gegessen habe.
Weil sie
eine Brezel gegessen und jetzt merke ich, dass da ein Salzkorn
sich. Sie haben den Schokoladenkuchen verschmäht. Den gab's auch. Den Schokoladenkuchen. Muffin. Es waren Muffin da auch, oder nicht?
Ja, die habe ich aber Ihnen gelassen.
Das ist nett.
Nur die trockenen Brezeln. Aber
Sie sagen, Deutschland muss sich neu erfinden. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man ins Land guckt, dass es viele Leute gar nicht wollen, ne? Dass viele Leute sagen, irgendwie am besten wäre, wenn es, also Sie haben es vorhin so schön gesagt, diese alte Deutschland-Formel, die ja war, die USA zahlen für unsere Sicherheit, die Russen liefern uns billiges Gas und die Chinesen kaufen unsere ganzen Artikel. Diese Formel ist hin. Die wird auch nie wieder aufgehen. Und deshalb ist es richtig, deshalb muss Deutschland sich neu erfinden. Aber der Eindruck ist ja auch, wenn es offensichtlich so eine Sehnsucht gibt zu einer großen Koalition zurück, so diese Hoffnung, ach, so schlimm wird es schon nicht sein, lass uns doch einfach wieder anknüpfen daran, wie es früher einmal war. Also ist dieses Land, hat dieses Land überhaupt diesen Mut, diese Bereitschaft, diese Zuversicht, sich einmal komplett, wir reden davon, komplett neu zu erfinden. Wir sehen es an der Automobilindustrie, die unter anderem daran scheitert, dass China in Sachen Elektromobilität China viel weiter ist als Deutschland.
Ja, und die harte und so traurige Antwort ist, dass der Spruch eigentlich heißen müsste, lass es wieder so werden, wie es früher niemals war. Mhm. Denn viele Entwicklungen, die wir jetzt quasi erschrocken feststellen, waren, wenn man genau hingeguckt hat, schon angelegt und zu sehen. Teilweise sehr kurzfristig, teilweise sehr viel länger. Kurzfristig, ich kann mich daran erinnern, dass wir schon in der Bundesregierung, ich als Minister, muss also das Jahr 22 gewesen sein, bei einem Automobilgipfel uns über die Zahlen der chinesischen Zulassungen der E-Mobile gebeugt haben. Die waren noch auf einem niedrigen Niveau, aber exponentiell. Und wir haben darüber kurz diskutiert und es wurde auch den deutschen Automobilherstellern die Frage gestellt, seht ihr, was da passiert? Aber die Antwort war, ja, das sehen wir, aber das ist alles so klein, das muss uns jetzt nicht besorgen. Nun ist das Dumme bei exponentiellen Entwicklungen, dass aus klein schnell ganz viel wird. Mhm. Und dann zwei Jahre später war die Hälfte der Märkte, die Hälfte der Neuzulassungen elektrisch, aber fast nur noch chinesische Fahrzeuge. Und so wird es weitergehen. Und das ist alles nur eine Entwicklung von 2-3 Jahren. Disruptiv, muss man sagen. Umgekehrt, wenn man die Analysen der Forschungsinstitute liest, ich kann kein Chinesisch, also ich bin auf die Vermittlung angewiesen, hat sich die chinesische kommunistische Partei, die das Land ja regiert, schon vor 40 Jahren entschieden, entlang einer lang entwickelten Strategie eine Vormachtstellung anzustreben. Das steht da alles schwarz auf weiß in den Beschlüssen in der Partei aufbearbeitet in verschiedenen Studien. Natürlich kann man sagen, ja, es wird schon nicht so kommen. Und dann ist auch nicht ganz klar, was Vormachtstellung bedeutet. Heißt es nur, dass China ein mächtiger Akteur unter mächtigen Akteuren sein will? Oder heißt es, dass nach einem kapitalistisch-westlichen Zeitalter ein chinesisch, was immer es ist, Zeitalter anbrechen soll, inklusive machtpolitischer, also geopolitischer Einflusszonen, Taiwan-Frage und so weiter. Das ist, glaube ich, auch offen und hängt sehr stark davon ab, wie die Weltgemeinschaft, auch wie Europa darauf reagiert. Also obwohl es so aggressiv ist, will ich eindeutig sagen, wir haben ja gar kein Interesse, dass China sich jetzt zusammenschließt mit, sagen wir, Russland und Nordkorea und am schlimmsten Fall noch Iran. Und das wird ein fester Korridor aus autoritären Mächten, die es nicht gut mit Europa oder der Demokratie meinen. Also das Verhältnis ist sehr viel komplexer und es hängt viel davon ab, wie wir uns klug, aber auch robust aufstellen, um China in einer eigenen Eigenständigkeit zu halten. Dies aber komplex, sie ist nicht eine dienende, den deutschen und europäischen Interessen dienende Eigenständigkeit. Also Naivität verbietet sich da auch wiederum. Nun, das steht seit 40 Jahren da beschrieben und hat in den Entscheidungen der Merkel-Regierung nie eine Rolle gespielt. Also komplette Ausblendung dessen, was die Sicherheitsexperten gesagt haben und was andere Länder stärker berücksichtigt haben.
Aber auch in den Entscheidungen der Menschen, auch in den Entscheidungen der Unternehmer. Ich finde, wir als Gesellschaft müssen ja nicht immer darauf warten, dass wir nur Dinge tun, die uns die Politik vorgibt, wo man uns dann lockt. Wenn ihr das macht, kriegt ihr hier noch 100 Euro mehr. Dieses Gefühl, dass man das Richtige tut, weil man verstanden hat, dass es das Richtige ist. Ist es nicht das, was uns in diesem Land fehlt? Dass wir immer nur darauf warten, oh, gibt's noch eine Prämie, gibt's noch eine Hinterhofprämie, gibt's noch eine Heizungsprämie?
Ja, ich glaube, sehr viele Menschen tun sehr viel Richtiges, bemühen sich jedenfalls, es zu tun und machen in ihrem Alltag die Dinge so gut, wie es eben geht, im Alltag das zu tun. Und ganz häufig, ich würde sagen, in der Regel, denken Sie an das Führerscheinbeispiel, aber das kann man natürlich auch an anderen Stellen groß machen, kommen ja die Impulse für Veränderungen aus den Tiefen der Gesellschaft. Irgendwelche Leute denken sich irgendwas aus und erfinden etwas, gründen ein Unternehmen, entwickeln mit Freunden irgendeine Idee, schaffen aus Ehrenamtsstrukturen irgendeine gesellschaftliche Aufbruchsstimmung und auf einmal verändert sich die große Politik, also die Wahlprogramme der Parteien und so weiter, speist sich ja aus der Gesellschaft, Gott sei Dank. Es ist eigentlich ein von unten nach oben kommender Prozess. Umgekehrt denke ich aber, es ist nicht die Aufgabe von jedem alleine, sich über chinesische Mikrochips und die chinesische Sicherheitsgesetzgebung genau zu informieren, bevor man sich ein Handy kauft. Das müssen eigentlich andere Leute tun, nämlich die Politik. Und wie gesagt, man kann sich ja so oder so entscheiden. Man kann auch bereit sein, ein Risiko aufzunehmen. Aber es fällt schon auf, dass wir über diese Bereiche ja nie diskutiert haben, nie politisch diskutiert haben. Also ich weiß nicht, Sie sind ja lange dabei, ob auf Podien wie diesen unsere wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber China mal thematisiert wurde, bevor jedenfalls das Jahr 22 angebrochen ist.
Wer es gemacht hat, unsere wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber Russland, hat Donald Trump thematisiert. Und alle haben ihn, wir erinnern uns, Heiko Maas, damals Außenminister, hat einfach nur gelacht.
Ja.
Und der Mann hatte recht.
Es haben ein paar mehr, also jetzt, was Russland angeht, thematisiert, halb Europa, Polen, die USA,
stimmt.
Alle haben davor gewarnt, aber wir haben das irgendwie nicht wirklich zu einer Debatte werden lassen. So, sind Menschen veränderungsbereit und willig? Jein. Jein, weil Veränderung ja Zumutungen bedeuten. Es klingt immer nur auf politischen Bühnen gut, wenn man sagt Hope and Change. Also Stillstand, Mehltau, das ist irgendwie so eine politische Metapher geworden. Der Mehltau liegt über dem Land. Also komisches Bild, wenn man sich das mal jetzt wirklich vor Augen führt. Und das stimmt ja auch gar nicht jetzt für die Gegenwart, denn es ist ja so viel los. Also im Moment ist, glaube ich, das Gefühl von sehr vielen Menschen, bitte nicht das auch noch, nicht noch eine Veränderung, nicht noch eine Krise, nicht noch eine Anforderung, nicht noch irgendetwas. Man kann ja schon gar nicht mehr ausweichen vor lauter, hier noch eine Katastrophe, da noch eine Katastrophe und das läuft auch nicht mehr gut. Sodass die Rede von, wir müssen Dinge anders machen, erst einmal auf eine Erschöpfung im Land trifft. Und jeder muss das verstehen, ich auch. Wir sind nach den Covid-Jahren, nach den Energiekrisenjahren, nachdem der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist, ja nicht, also wenn man Nachrichten guckt, ist man ja nicht fröhlich danach und sagt, das läuft doch richtig gut hier im Moment. Das Gefühl hat niemand im Moment. So, und jetzt sind Veränderungen per se, Dinge anders zu machen, Herausforderung. Ja, das kann man sich im Alltag doch klar machen. Ich weiß nicht, mein Supermarkt hat kürzlich die Regale umgeräumt. Das kennen Sie. Und das ist eine kleine Veränderung im Alltag, die nicht wirklich schlimm ist. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich nicht gut gelaunt in der Kasse stand, sondern dachte, was ist denn das für ein Cheat? Ich habe jetzt hier so lange gesucht, das Katzenfutter zu finden. Das stand doch immer links an der Wand und jetzt steht das irgendwo anders. Oder die, keine Ahnung, die Süßigkeiten sind neben dem Kaffee. Oder da gehören sie doch gar nicht hin. Die gehören doch neben die Säfte oder was immer dann passiert ist. Also gut, es ist ja nicht so, dass wir ein Suchspiel lieben, sondern genervt sind dann davon, wenn Veränderungen da sind. Und jetzt ist die entscheidende Frage, gelingt es den Druck auf dem Land und ich glaube die abstrakt begriffene und gewusste Veränderung in gesellschaftliche Mehrheiten zu übersetzen. Und dafür braucht man Voraussetzungen, nämlich das Gefühl, dass es fair zugeht und auch das, nicht nur das Gefühl, sondern Belege dafür, dass es fair zugeht, dass also nicht nur sich die verändern, die sich leisten können, und die vielleicht ein bisschen knapperes Einkommen haben, werden zurückgelassen und müssen dann halt mit den hohen Kosten der Energiewende alleine stehen. Oder bestimmte Regionen werden gar nicht mehr angeschlossen an digitale Infrastrukturen, haben schlechtes Breitbandnetz, Bildung ist zu weit weg, die Schule, die Lehrausbetriebe und so weiter, sondern es muss schon das Gefühl geben der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und gelebte Verhältnisse, die werden nicht gleich sein. Es wird nun mal nicht eine Bustaktung geben in Schleswig-Holstein oder in Brandenburg wie in Hamburg-Mitte. Und auch Kinos und Schwimmbäder werden hier mehr sein. Aber vielleicht gibt es dafür andere Zugänge, die besser sind, eine intakte Nachbarschaft, gutes Vereinsleben, vielleicht billigeren Wohnraum, wo man sagt, das ist zwar anders, aber nicht schlechter, per se schlechter. Das ist eine Voraussetzung, dass erklärt wird. Wir sprachen schon darüber, also dass man die Veränderungen nicht anordnet und sagt, jetzt müsst ihr aber verstanden haben und wer eine Nachfrage stellt, ist ein Idiot. Vielleicht sogar, davon mag man ja nur ganz leise reden, auch im politischen Raum ein gemeinsames Lernen, also dass man nicht ausgebuht wird oder gleich abgewählt, wenn man sagt, weißt du was, heute würde ich es anders machen, ich bin schlauer geworden dadurch, sondern das als Einladung versteht, miteinander schlauer zu werden.
Aber muss man
und ja. Also ne, es hat materielle Voraussetzungen, finanzielle Voraussetzungen, kommunikative Voraussetzungen und am Ende läuft es darauf hinaus, dass es in irgendeinem Sinn darum geht, ein Wir-Gefühl zu erhalten oder zu schaffen oder zu kreieren. Und nicht wir im Sinne von alle wählen die Grünen oder wir sind alle gleich, nur ich nicht, die so eine Art Identität, die dahinter steht, aber doch ein vielfältiges Wir, das sich in einer Mehrheit einer gemeinsamen Aufgabe oder Zeit verpflichtet fühlt oder in die Pflicht nehmen lässt. Das ist die politische Herkulesaufgabe dieser Zeit.
Absolut. Gehört dazu auch zu sagen, Leute, wir haben das mit der demografischen Entwicklung lange kommen sehen. Wir haben nichts dagegen getan. Nicht genug dagegen getan. Die Wahrheit ist, wir können nicht ewig das Teilzeitland Nummer eins bleiben.
Na klar, das ist,
gehört können, zu den. Und die Wahrheit ist, ihr müsst, Leute, ihr müsst länger arbeiten.
Klar, das gehört, ja, jein. Also erst einmal.
Das war jetzt knapp an der Schlagzeile vorbei.
Also, bitte?
Das war knapp an der Schlagzeile vorbei.
Ja. Ich habe, weil Sie weitergeredet haben. Aber ich würde erst einmal sagen, ja, es gehört zu den Bummeligkeiten der großen Koalition, dass die simple Tatsache, dass wir alle älter werden, irgendwie niemanden interessiert hat. Und zwar nicht nur biologisch älter werden, was der Lauf der Dinge ist, sondern als Gesellschaft älter werden. Wir haben im Moment eine Fachkräftelücke von ungefähr 700.000 offenen Stellen. Das sind die gemeldeten Zahlen. Bei stagnierender Wirtschaftsleistung. Nicht auszudenken, wie groß sie wäre, wenn wir im Moment 1,5% Wachstumsraten hätten. Und das ist nur die gemeldete Zahl. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer viel, viel größer, bei 2 Millionen, schätze ich mal, weil ganz viele Betriebe gar nicht mehr zu den Jobcentern gehen und sagen, ich suche noch jemanden, den ich einstellen könnte, sondern die fragen im Freundeskreis oder hängen Zettel ins Schaufenster und sagen, kennt noch jemand irgendjemanden. Und das baut sich auf in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahrgänge, aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und ja, das ist nicht überraschend. Das ist written on the wall gewesen, aber irgendwie hat sich dann niemand drum gekümmert. Und jetzt kommen die verschiedenen Antworten, wie man das beheben kann.
Dann sagen wir mal, was sind das? Also weniger Teilzeit?
Also was eklatant ist, ist, dass die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland dramatisch unter dem europäischen Durchschnitt ist und ganz weit weg von den Spitzenländern, das sind die skandinavischen Länder. Und zwar nicht, weil Frauen weniger in Arbeit sind, das entspricht ungefähr dem europäischen Durchschnitt, sondern in dem Moment, wo Kinder geboren werden, sinkt das Arbeitsvolumen um 70% in dieser Altersgruppe dann in den Jahrgängen, wo Kinder geboren werden. Also sagen wir, ich weiß nicht, wie das genau gerechnet ist, 25 bis 35 oder irgendwie so. Nicht, dass man nicht auch danach noch Kinder kriegen kann, aber da ist es dann sozusagen eklatant irgendwie erfasst. Nee, nageln Sie mich nicht fest, wie das ist. Aber 70% Rückgang, das ist nur in den deutschsprachigen Ländern so. Würden wir es schaffen, das zu halbieren durch bessere Kinderbetreuungsplätze, vielleicht auch durch bessere Familienfördermodelle. Wir haben jetzt vorgeschlagen, auch die Kinderbetreuungskosten besser steuerlich abschreiben zu lassen, weil die teilweise dann sehr teuer sind und dann Familien sich entscheiden, nö, dann geht Mama eben nicht arbeiten. Das kostet uns ja Geld an der Stelle, also dass man das ein Stück weit die Last davon nimmt. Dann würde sich das schon deutlich heben. Wir haben knapp 3 Millionen Leute in Deutschland, die keinen berufsqualifizierenden Schulabschluss haben. 3 Millionen Leute. Die Zahl von anderen Familien steigt wieder oder ist dramatisch gestiegen. Also hat was mit dem Bildungssystem zu tun. Im Grunde ist das,
wo sie auch sagen,
ist das ein Skandal?
Wo sie auch sagen, im Programm, wir müssen mal irgendwann über das föderale Bildungssystem nachdenken.
Ja.
So kann es nicht weitergehen.
Und ich will noch ganz kurz zu dem längeren Arbeiten was sagen. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt Berufe, wo die Menschen dann nach 40 Jahren Berufstätigkeit einfach auf sind. Entweder weil der Rücken nicht mehr mitmacht oder auch, weil man vielleicht psychologisch wirklich ausgebrannt ist ein Stück weit. Es gibt andere Berufe, wo man sagen kann, mach doch ein bisschen länger weiter. Und ich glaube, man kann das ganz gut lösen, indem man sagt, wir schützen diejenigen, die in diesen harten körperlichen oder psychisch harten Berufen sind. Die zwingen wir jetzt nicht pauschal in das längere, ältere Arbeiten rein. Aber für die anderen eröffnen wir die Chance, und zwar per Angebot. Und zwar, das ist jetzt unser Vorschlag, dass man die Sozialbeiträge, die dann gezahlt werden, als Lohn ausgezahlt bekommt. Also man kriegt mehr Geldgehalt, beispielsweise Arbeitslosengeld braucht man dann ja nicht mehr, wenn man beispielsweise über 65 oder 67 arbeiten würde, einzahlen dafür. Man geht danach in Rente oder Pension, aber man wird nicht mehr arbeitslos. Aber das Geld könnte dann ja genommen werden als zusätzlicher Lohn. Und dann werden sich sehr viele überlegen, noch mal ein oder zwei Jahre länger zu machen, wenn der Körper mitmacht, wenn die Psyche mitmacht, weil es attraktiv ist, das zu tun. Also so würde ich die Frage beantworten. Und über Zuwanderung habe ich jetzt gar nicht
gesprochen. Wollte ich gerade sagen, geflüchtete Menschen, die da sind, muss das Ziel nicht sein, erstens die schnell in Arbeit zu bringen und zweitens, dass sie dann auch hier bleiben?
Absolut. Also bei Geflüchteten war es bisher ja so, die Logik, dass sie gar nicht arbeiten sollten. Bisher so, weil wir das geändert haben. Das hieß damals Spurwechsel. Die sind als Geflüchtete gekommen, haben also, sind nicht als nicht über die Arbeitsmigration gekommen, also nach Deutschland gekommen, um hier einen Job zu nehmen, sondern sie sind geflohen vor Krieg. Und so war dann die Rechtsprechung oder die politische Logik. Irgendwann wird der Krieg vorbei sein, dann sollen sie wieder weggehen. Nur dauert das ja, wie wir jetzt sehen, manchmal sehr, sehr lange. Und dann sollten sie trotzdem nicht arbeiten oder durch Arbeit konnten sie keinen Bleibetitel erwerben. Der Wechsel der Spur, also vom Fluchtasylgrund hin zu Arbeitsmigration, war politisch blockiert. Das mag irgendeiner abstrakten reinen Lehre entsprechen, schafft aber nur Probleme. Das kostet Geld, die Leute sind arbeitsfähig und wahrscheinlich nicht glücklich, dass sie nicht arbeiten dürfen, nicht richtig arbeiten dürfen. Wir können sie gut gebrauchen. Also der Pragmatismus schlägt in diesem Fall meiner Ansicht nach klar irgendeiner abstrakten Gedankenwelt, die sich irgendwelche Konservativen ausgedacht haben.
Das heißt jetzt
das
auch,
das ist aber alles gelöst. Also zu dem, was man alles Schlechtes über die Ampel sagen kann, gehört das Gute, was sie gelöst hat. Es ist möglich, jetzt gesetzlich möglich, durch Arbeit seinen Bleibestatus in Deutschland zu erlangen. Auch wenn man als Geflüchteter gekommen ist und nicht nur zu erlangen, sondern tatsächlich daraus einen dauerhaften Titel zu machen bis hin zur deutschen Staatsbürgerschaft.
Das heißt, Deutschland kann auch gar kein großes Interesse zu haben, dass jetzt viele Syrer nach Syrien zurückkehren, sondern weil die schon lange hier sind, wenn die hier arbeiten, müsste man versuchen, sie zu halten, anstatt sie zu drängen, das Land zu verlassen?
Das ist ja das Verräterische, also die Sprüche, die so gesagt werden, jetzt können sie alle wieder gehen, auf einmal hart auf die Wirklichkeit prallten. Und wir sahen, dass sehr viele Syrer gerade in Berufen arbeiten, wo Mangel ist. Also in der Tat, so wie Sie sagen, dass eigentlich gibt es ein großes Interesse, dass sehr viele von den Syrern in Deutschland bleiben. Wir haben in die investiert, sie sprechen Deutsch, sie arbeiten in den Kfz-Werkstätten, in den Kliniken, in den Pflegeberufen. Das würde uns ganz schön wehtun, wenn die auf einmal alle gehen würden. Nun finde ich wieder umgekehrt, wir können jetzt auch nicht sagen, weil wir euch gut gebrauchen können, dürft ihr nicht gehen. Das ist ihr Land, ihre Heimat, die ist zerstört. Unendliches Leid ist von dem Assad-Regime über die Menschen gekommen. Wenn sich jetzt ein Arzt entscheidet zu sagen, ich möchte gerne meiner Heimat helfen und ich baue da ein Krankenhaus auf oder Handwerker, Tischler, Mechaniker, es ist eben ihr gutes Recht, wieder zurückzugehen. Aber so einfach, wie es dann manchmal aus dem rechten Ecken tönt, die schieben wir alle wieder ab. Und jetzt sagen sie, so ist es eben nicht. Wir sind ein Einwanderungsland und wir werden es auch in Zukunft bleiben. Bei allem, was ich zu Bildung, zu Frauenerwerbstätigkeit, zu längerem Arbeiten gesagt habe, wir werden die Lücke nicht schließen, wenn wir nicht Menschen haben, die bei uns arbeiten wollen. Und wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, jetzt wird es doch politischer, aber das ist ja auch nur gut. Ich war vor 6 Wochen in Kenia, habe dort, das war eine Dienstreise, da gab es einen Wirtschaftskongress und wir haben dort die deutsche Betriebe besucht, die Menschen ausgebildet haben, die dann in Deutschland arbeiten wollten. Und die wollten auch, die haben Deutsch gelernt, die kannten die Maschinen, die kannten die Fertigungen und waren neugierig und voller Freude auf Deutschland. Und das sind Top-Leute gewesen, man hat sich gleich, man fand das so stark, die hatten ihr Leben vor sich und waren neugierig auf dieses ferne, fremde Europa, aber die kriegen ganz genau mit, was hier diskutiert wird und die kriegen ganz genau mit, in welche gesellschaftlichen Räume sie reinstoßen. Und wenn die noch dreimal in der Zeitung lesen, wir schieben sie alle ab oder wir Remigration und so weiter, wenn danach irgendwo steht, dass Menschen, die nicht eine Hautfarbe haben wie Robert Habeck, hier nicht gewollt sind, dann kommen die nicht. Und also das muss man so klar sagen, der schwerste wirtschaftliche Schaden, den dieses Land haben kann, ist, nicht ein weltoffenes Land zu sein. Das muss ich einmal aussprechen. Die AfD ist neben allem anderen neben allem anderen, was sie Unappetitliches sagt, der Sargnagel für die deutsche Wirtschaft. Wenn diese Partei nicht nur irgendwas zu sagen hat in Deutschland, sondern den politischen Diskurs prägt und die Parteien der demokratischen Mitte dumm genug sind, ihn hinterher zu bellen oder hinterher zu rennen, dann werden wir im Grunde keine Chance mehr haben, uns wirtschaftlich zu erneuern. Uns fehlen dann schlicht die Hände und die Köpfe, alles ins Werk zu setzen. Nur mit Dänen und Schweden werden wir es nicht hinkriegen. So, und das mögen sich alle gut überlegen, die da verführbar sind, diesem dummen Gerede hinterher zu wählen.
Sie haben in Ihrem Wahlprogramm auch eine Stelle, wo ich herzhaft gelacht habe. Ich weiß nicht, was im Wahlprogramm. Also, Sie versprechen eine App.
Die Deutschland-App.
Die Deutschland-App, mit der die Bürger alles erledigen können.
Hat halb Europa.
Ja. Ja. Aber ich habe dann geguckt, wie viele Briefe ich vom Finanzamt in den letzten zwei Wochen gekriegt habe.
Das klingt ein bisschen wie absurd, oder?
Ja, aber seien wir ehrlich, da liebe ich ein Zitat von Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, der gesagt hat, das mit der Bürokratieabbau können wir vergessen. Wir haben uns so in dem System verheddert, dass wir nicht mehr rauskommen. Und Olaf Scholz sagt, das Problem ist, wenn wir ein Gesetz abschaffen wollen, müssen wir ein anderes Gesetz beschließen, um dieses Gesetz abzuschaffen. Also diese Digital-App, was ist der Zeitraum? Wann wird die eingeführt? Weil es klingt so einfach, es wäre natürlich ein Traum, wenn man mit einer App alles machen könnte, aber ich musste wirklich herzhaft lachen, weil das hier immer wieder versprochen wird, Bürokratieabbau. Und wenn man sich das dann anguckt, wenn man anfängt und sei es nur eine Ferienwohnung zu vermieten, was sie mit wie viel Bürokratie sie beschäftigt werden, denkt man, warum haben Sie es dann in den letzten drei Jahren nicht gemacht? War ja genug Zeit für die Deutschland-App.
Wurde auch gearbeitet, aber ja, Sie haben recht. Ist noch nicht fertig. Es hat verschiedene Gründe, die auch in Deutschland besonders ausgeprägt sind, aber das ist nur eine Erklärung und keine Ausrede, das nicht zu tun. Denn in der Tat, also wir haben gar keinen anderen Weg, als das zu machen. Und ich habe schon gesagt, halb Europa macht es. Die Gründe sind einerseits das föderale System, sehr viele Aufgaben sind auf die Länder und die Kommunen übertragen. Das mag auch Stärken haben, aber als ich in Schleswig-Holstein Minister war, haben wir mit den Kommunen darüber gesprochen, wie man die Erhebung der Hundesteuer vereinheitlichen kann. Scheint jetzt nicht das Schwierigste zu sein, aber es gibt Systeme, die haben, ich weiß nicht mehr genau, die Hunde nach Größe und andere nach Gewicht und andere nach Rasse oder irgendwas einsortiert. Also es war unmöglich. Und alle hatten schon aber irgendwelchen Softwarefirmen einen Auftrag gegeben, mach es mal für uns. Und dann gab es eben die Software für dicke Hunde und für kleine Hunde und für große Hunde und so weiter. So, also das föderale System. Dann eine sehr aus unserer Geschichte kommende, ausgeprägte Tradition des Datenschutzes. Der Staat, da ist ja auch Missbrauch betrieben worden. Also wenn der Staat weiß, was dein Einkommen ist, wie dein Gesundheitszustand ist und dein Familienstand, dann kann man daraus auch irgendwelche Rassenideologien ableiten oder so etwas.
Aber es war doch dann absurd. Erinnern Sie sich an die Geschichte, als man dem Finanzamt für die Grundsteuer Dinge melden musste, die das Finanzamt aber schon hatte. Da wurde es dann doch absurd, oder nicht?
Ja, und das Gute ist ja, ich glaube, ein gesundes Misstrauen gegen Missbrauch sollten wir uns immer erhalten, auch gegenüber staatlichen Stellen.
gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wo man aus Daten wirklich sehr viel ablesen und vielleicht auch formen kann, eine Gesellschaft. Aber bei bestimmten Sachen ist das Misstrauen überbordend und kann auch aufgehoben werden. Jedenfalls kann man es den Menschen überlassen und deswegen ist diese App im Grunde so gedacht, dass man die entscheidenden Schnittstellen, die wir mit staatlichen Stellen haben, also Steuer, BAföG, Kindergeld, Rentenbeiträge, wenn wir mutig sind, auch noch die Krankenkassenbeiträge und vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, hintereinander fassen und dann kann man selber Häkchen setzen und sagen, ja, diejenigen, die das Kindergeld auszahlen sollen, die Meldung gleich automatisch ans Finanzamt geben und so weiter und so fort, so dass sich das System dann zusammenfügt, aber man hat dann eine gewisse Kontrolle.
Das würde helfen natürlich beim vielleicht auch beim etwas, was Christian Lindner fordert, ein Abbau von Stellen im öffentlichen Sektor. Ich habe mal geguckt, weil ich wusste gar nicht, wie viele Menschen arbeiten eigentlich für die Bundesrepublik Deutschland, für Gemeinden, Kommunen. Das ist in den vergangenen 20 Jahren von 4,6 Millionen auf 5,2 Millionen Menschen gestiegen. Das ist irre viel, oder?
Ja, ist viel. Auch da muss man, wie soll ich sagen, ein Stück weit aufpassen, denn es kommen ja neue Aufgaben hinzu. Also sagen wir, ganze Bereich von Datenschutz oder Regulierung oder Kontrolle von künstlicher Intelligenz hat vor 20 Jahren eben noch niemand interessiert, weil das einfach nicht da war. Es kommen auch neue Dinge dazu, die alte Dinge ergänzen. Also eine dritte Erklärung von der Bürokratie und warum alles so kompliziert ist, ist, dass ja Erkenntnisse immer dazukommen. Also wenn wir ein Lärmschutz gesetzt haben, dann war das vor, ich rate jetzt ein bisschen rum, aber sagen wir 1960, es darf halt nicht laut sein und laut heißt, und dann gibt es halt irgendeinen Messwert für laut. Und dann gibt es heute Tiefenschall und infrafrequenten Schall und dann kommen neue Techniken dazu und dann misst man den Schall der Windkraftanlagen, bei der Umdrehung, das hat die Leute halt 1960 gar nicht interessiert. Es gab weder Windkraftanlagen noch die Möglichkeit, den tiefenfrequenten Schall zu messen an der Stelle, aber auf einmal war die Technik da und dann muss man auch begründen, dass das alles geht und so baut sich halt das eine auf das andere auf. Das Einfachste wäre, sich von Dingen zu trennen, die in der Vergangenheit wichtig waren und heute nicht mehr so wichtig sind. Ja. Also ich halte nichts von dieser Rede one in, one out, weil sie zu pauschal ist. Das heißt ja, dass es ist ja nicht gewichtet. Also das Finanzministerium war sehr stolz, dass sie als Beitrag zur Bürokratieerleichterung die Aufbewahrungspflicht für Steuererklärung von 10 Jahren auf 8 Jahre reduziert hat. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei mir liegt das Zeug in der Schublade rum oder in so einem Karton und da liegt es. Also mein Leben wird nicht leichter, wenn ich die Dinger früher wegschmeiß, sondern die liegen da und stören dann auch nicht weiter rum. Das wäre aber one in, one out. Also wir haben 2 Jahre erleichtert und dafür machen wir was anderes, vielleicht eine Datenschutzgesetzgebung oder so etwas. Aber trotzdem muss man sich dann fragen, welche alten Zöpfe man abschneiden kann. Und dann fängt es an, politisch zu werden, um mal Beispiele jetzt aus meiner Welt zu nehmen. In meinem Ministerium gibt es geerbt Beauftragte für Tourismus und für maritime Technologie oder maritime Wirtschaft, also Werften im Grunde. Die, wann immer die geschaffen wurden, das weiß ich gar nicht, aber die gibt es jetzt. Und die machen auch gute Arbeit. Nun muss die Zahl der Beauftragten irgendwie, das ist ja ein Beispiel dafür, die haben dann auch 2, 3 Stellen und die haben ein paar Aufgaben. Wenn wir das begrenzen wollen, dann ist vielleicht die sinnvolle Aufgabe, eher einen Beauftragten für und dann sagen Sie mir, was gerade wichtig ist, künstliche Intelligenz oder vielleicht maritimen Meeresschutz zu schaffen. Aber dann fängt sozusagen die politische Kleinarbeit an. Gehen Sie mal zu dem Tourismusverband und sagen, wir schaffen den Beauftragten für Tourismus ab. Da werden Sie keinen Applaus kriegen dafür. Also gibt es natürlich einen Rückzug der Politiker oder der politischen Klasse zu sagen, ja, wir machen das was Neues, wir denken uns neue Jobs aus, aber die alten, die lassen wir dann einfach da stehen. Das ist richtig so und ein Teil, also nicht richtig in der Sache, aber die Analyse ist schon richtig, dass wir einen großen Ballast an Dingen mit uns rumschleppen, die wir wahrscheinlich heute nicht neu erfinden würden.
Verheddert, man muss ja immer, ich mag immer gern, dass, glaube ich, 85% oder 90% der Steuergesetzgebung weltweit ist in deutscher Sprache. Und es liegt wahrscheinlich nicht an den Österreichern und an den Schweizern. Das ist verheddern.
Ja, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt eine fundierte Zahl ist. Ich glaube, es gibt auch ganz viel Steuergesetzgebung in englischer Sprache. Das kaufe ich jetzt noch nicht. Aber ich leugne nicht, dass es kompliziert
ist. Kompliziert. Das ist ein guter, rückblickend betrachtet und nach vorne betrachtet. Wenn Sie nochmal die Chance bekämen, in einer Regierung teilzunehmen, würden Sie dann darauf, egal was es ist, auf das Finanzministerium bestehen?
Weil man sieht ja, das ist wieder sozusagen so eine Schlagzeilenfrage. Bestehen heißt ja immer rote Linien, aber
würden Sie alles dafür tun, es zu bekommen?
Neben den anderen Fehlern, die ich gesagt habe, der Ampelzeit hat es sich als Fehler erwiesen, Christian Lindner und der FDP das Finanzministerium zu geben. Und zwar gar nicht so sehr. Also das hat zwei Gründe. Der eine ist wirklich sehr politisch, weil ich die Schuldenbremse, wie wir sie haben, ist in den Nullerjahren geschaffen worden, um die Staatsausgaben zu begrenzen in einer anderen Zeit, in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Logik. Auch ich bin dafür, die Staatsausgaben sparsam zu halten. Also ich rede nicht einer Abschaffung der Schuldenbremse das Wort oder gibt das Geld aus, als gäbe es keinen Morgen. Denn die Schulden müssen ja wieder zurückgezahlt werden. Das heißt, die Logik, es muss tragbar sein und die kommenden politischen Generationen müssen Entscheidungsfreiheit haben, ist richtig. Die stelle ich auch nicht in Frage. Nur sind eben andere Aufgaben dazugekommen und viele Aufgaben sind dazugekommen, weil wir zwar, oder die Große Koalition, den Haushalt saniert hat, aber trotzdem Schulden gemacht hat. Nur sind sie eben nicht im Haushalt, sondern in der Infrastruktur, in den Brücken, in der runtergewirtschafteten Bundeswehr, vielleicht in fehlenden Investitionen in Kitas, in Schulen und so weiter. Und jetzt schlägt es voll zu Buche. Und mir leuchtet es wiederum nicht ein, dass die Sicherheit dieses Landes davon abhängig ist, welche Gesetze wir in den Nullerjahren für die Finanzpolitik uns ausgedacht haben. Das meine ich, ist nicht überzeugend. Entweder wir haben ein Sicherheitsproblem im Innern, Cybersecurity, Abwehr oder auch im Äußeren, also Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, oder wir haben es nicht. Oder jemand sieht da kein Problem. Aber was mir überhaupt nicht einleuchtet, ist zu sagen, und das sagen eigentlich alle, ja, wir haben da ein Problem, ein massives Problem. Und wir sehen auf der anderen Stelle die Möglichkeiten, die wir haben, die finanzpolitischen Möglichkeiten, womit wir das Problem lösen können. Und dann sagen wir, aber wir können es nicht lösen, weil wir vor 20 Jahren uns eine Gesetzgebung ausgedacht haben, die das verhindert. Das ist doch keine Politik. Das ist doch Kameralistik. Das ist Erbsenzählerei statt Politik an der Stelle. Also will damit sagen, dass da dass da eine materielle Aufgabe ist, mit der Finanzpolitik die Gestaltungsoption für die Gegenwart zu erweitern. Das ist der materielle Grund. Darüber wird gestritten werden. Meine Position habe ich eben grob skizziert.
Aber man kann sagen, nochmal.
Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den ich noch sagen will. Ein Finanzminister, und deswegen, das muss ich so sagen, gehört schon, das war eine eigenwillige Erfahrung. Ich war ja nicht das erste Mal in der Regierung, aber das war schon das schlechtest geführteste Finanzministerium, das ich in meiner Zeit erlebt habe. Ein Finanzminister muss qua Definition dafür arbeiten, dass der Laden zusammenbleibt. Und das unterscheidet sich von einem Umweltminister, einer Umweltministerin, einem Verteidigungsminister und einer Innenministerin. Die können in ihrem Bereich auch Lobbyismus ihres Ressorts sein. Dass der Verteidigungsminister immer mehr will, muss er im Grunde machen, sonst wäre er ein schlechter Verteidigungsminister. Das gleiche für einen Innenminister, und dass die Umweltministerin sagt, wir könnten auch noch mehr Geld für Arten- und Umweltschutz ausgeben, muss sie im Grunde auch tun. Aber der Finanzminister muss das irgendwie zusammenbringen. Ich kenne es nur so, auch in der Arbeit mit der Finanzministerin in Schleswig-Holstein, dass sie nicht Lobbyistin des Finanzministeriums sein kann. Sie muss sich natürlich an die Regeln halten, aber im Grunde müssen alle anderen Kabinettskollegen das Gefühl haben, da ist jemand, die oder der ist fair austariert, die alle irgendwie gerecht behandelt und dann in den Rahmen der Möglichkeiten, darüber wird politisch zu entscheiden sein, wie viele Möglichkeiten es gibt, dafür sorgt, dass die Regierung insgesamt eine handlungsfähige Konstellation ist. Wenn aber das Finanzministerium als Profilierung gegen andere geführt wird, dann ist der erste Nagel eingeschlagen. Das war der fundamentale Fehler, und man konnte ihn eigentlich rückblickend vorerkannt haben. Erste Fehler, den die Ampel gemacht hat.
Hätten Sie stärker darauf bestehen müssen, das Finanzministerium zu bekommen?
Nein, das war ganz klar, dass die FDP nicht in die Regierung gegangen wäre ohne das Finanzministerium für Christian Lindner. Und der Olaf Scholz hat das als Bedingung akzeptiert. Also das war, vielleicht war es sogar schon vorher abgesprochen gewesen, aber das war die falsche Absprache. Vielleicht hätte die Ampel es geschafft, wenn es anders geführt worden wäre.
Sie waren neulich beim Jahresrückblick des ZDFs mit Markus Lanz in Hamburg, glaube ich. Markus Söder war auch da. Also er war ganz am Ende, Sie waren sehr am Anfang. Ist es extra so gemacht worden, damit Sie sich nicht begegnen? Oder
Ich glaube nicht, dass das ZDF so viel Rücksicht nimmt. Aber
haben Sie sich getroffen?
Gesehen.
Es wirkt ja immer so es hatte so was Folkloristisches bei Markus Söder. Wie muss man sich Ihr Verhältnis vorstellen?
Ich glaube, so wie es aussieht.
Er hat einmal kurz dann gesagt auf die Rückfrage von Markus Lanz mit Schwarz-Grün, eigentlich wollen wir keine Schwarz-Grüne. Und wo natürlich dann sofort Markus Lanz, er hat eigentlich gesagt, und dann hat er, glaube ich, dreimal gesagt, Schwarz-Grün, no, Schwarz-Grün, no, Schwarz-Grün, no. Lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren Gedankenspielen, weil nach der Wahl, jetzt werden Sie gleich sagen, wir müssen alle demokratischen Parteien miteinander sprechen, solange sie im Bundestag sind, geschenkt, klar. Ja. Friedrich Merz und Ihr Verhältnis, wie ist das?
Das ist ein solides Arbeitsverhältnis.
Und warum macht der Söder das nur, um den Merz zu ärgern gerade?
Müssen Sie seinen Psychologen fragen.
Aber am Ende ist es doch, worum es Ihnen geht, ist ja, es soll keine neue große Koalition geben. Und das Einzige, was ja auf Bundesebene noch nicht ausprobiert wurde, war Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz?
Ja, was ist die Frage? Also ich habe es ja, meine Deutung der ganzen Geschichte ist so, dass sich wiederholt, was 21 passiert ist. Das habe ich aus der Nähe beobachten können, dass Markus Söder aktiv dafür gesorgt hat, dass Armin Laschet nicht Bundeskanzler werden kann. Und auch nach der Wahl.
In der Hoffnung, dann beim nächsten Mal bin ich dran.
Das weiß ich nicht genau, aber das, wie gesagt, müssen Sie ihn halt das nächste Mal hier fragen. Aber dass er sich eingereiht hat und irgendwie geholfen hat oder zumindest sich zurückgehalten hat, das kann keiner behaupten an der Stelle. Und ich glaube, es wiederholt sich. Und das wäre eine politische Erklärung dessen, dass es gar nicht um mich oder um die Grünen geht oder um Schwarz-Grün geht, sondern den Wahlkampf, das ist ja ein offener Widerspruch, der gegen Friedrich Merz gemacht wird, den Wahlkampf von Friedrich Merz nicht gerade durchlaufen zu lassen. Also das ist, würde ich sagen, das Problem der Union, wenn jedenfalls Markus Söder glaubt, er würde irgendjemanden, der sich überlegt, die Grünen zu wählen, abhalten, die Grünen zu wählen, weil er sagt, wählt nicht die Grünen, dann ist er, also auf welchem Planeten, ja? Also das ist wahrscheinlich ist er sozusagen unfreiwillig oder vielleicht auch freiwillig eher ein Wahlkampfhelfer für uns, weil ich habe ja schon darüber gesprochen, wie ich Politik gerne haben möchte und wie ich finde, dass sich meine Partei ganz toll hinentwickelt hat und das ebenfalls will, nämlich die Verantwortung zu suchen und auch eine Art von lernender Politik zu verkörpern, das ist sicherlich das Gegenteil, was Markus Söder macht. Und die Leute, die sich überlegen, ob sie die Grünen wählen oder nicht, die werden nicht durch Markus Söder abgehalten werden, die Grünen zu wählen, sondern vielleicht sagen sie sogar, wer Markus Söder einen mitgeben will, der muss die Grünen wählen.
Was ist Ihr Ziel? Was ist Ihr Ziel bei der Bundestagswahl? Also wo wollen Sie hin? Es gibt immer dieses berühmte plus X. Sie sind jetzt interessanterweise ja ungefähr auf dem Niveau in den Umfragen, was Sie bei der letzten Bundestagswahl gehabt haben, was Sie unterscheidet von den anderen Ampelparteien. Interessant ist auch, in der Vergangenheit waren die Grünen vor Wahlen, sind die immer viel höher eingeschätzt worden in Umfragen, als sie tatsächlich rausgekommen sind. Was gibt es da für Rückschlüsse bei Ihnen?
Ja, das unterscheidet erstmal den Wahlkampf von der Ausgangslage für uns. Und das das ist ein großer Unterschied. Wir waren ja 16 Jahre lang in der Opposition. Es gibt so eine Art strukturelle Regel und ich glaube, die wird die Union auch noch relativ hart zu spüren bekommen. Während der Regierungszeit hat es die Opposition leicht, wird auch immer hoch, wie soll ich sagen, hat es leicht in den Umfragen zu steigen, weil Regierung nun mal bedeutet, Entscheidungen nicht ausweichen zu können. Auch unangenehme Entscheidungen, auch schwierigen Entscheidungen, auch Entscheidungen, die vielleicht eine Mehrheit des Landes nicht richtig findet, aber die trotzdem so oder so getroffen werden können. Das ist ja nun mal der Unterschied zwischen Opposition und Regierung, dass die Dinge auch entschieden sind. Wenn man sie nicht entscheidet, dann passieren sie nämlich nur anders. Also man kommt unschuldig aus der Sache nicht raus und dadurch verliert man während der Regierung häufig an Popularität oder an Zuspruch. Es geht allen so. Und die Opposition muss sich eigentlich nur zurücklehnen. Und dann passiert ganz häufig im Wahlkampf etwas, was so stark für die Demokratie und auch für Deutschland und für das Land und für die Wählerinnen und Wähler spricht. Ab einer gewissen Phase gucken sie nicht mehr darauf, wie ist eigentlich die Gegenwart und wie benehmen die sich und was ist da eigentlich in der Vergangenheit passiert, sondern was ist eigentlich in der Zukunft wichtig. Und dann wird man ganz anders gemessen. Und die Programme der oder die rhetorischen Haltungen in der Opposition werden auf einmal nicht mehr als Opposition, als Gegenentwurf gemessen, sondern man guckt ihn sich in der Sache selbst an. Also wir haben das jetzt schon im Wahlkampf jetzt gesehen, weil auch die Union es ja ewig leicht hatte. Die mussten ja im Grunde gar nichts tun. Die konnten nur sagen, guck mal, was die da abziehen. Und nie sind die sich eins. Und dann haben sie sich unsere Zitate vorgelesen. Und das war ein billiger Punkt. Sie mussten gar nicht selber leisten. Und dann haben die ihr Wahlprogramm vorgelegt und auf einmal wurden sie wie eine Regierungspartei beurteilt von den Medien, von der Öffentlichkeit. Und Leute haben mal nachgerechnet, was die Union eigentlich versprochen hat. Und Wunder was, es hat noch nicht mal den ersten Lackmustest bestanden, weil die ganzen Steuerversprechen und die ganzen Wohltaten alle nicht gegenfinanziert waren. Das kannst du nur tun, wenn du nicht in die Verantwortung genommen bist. Also der erste Test hat noch nicht mal ein Wochenende überstanden und die Lücke beträgt 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro pro Jahr, die das Wahlprogramm der Union nicht gegenfinanziert ist. Ja, viel Spaß damit, kann ich nur sagen. Also was man weiß gar nicht, was man glauben soll, dass sie danach dann doch die Steuern erhöht und die Schuldenbremse aussetzt, um die Steuern zu senken, oder dass sie die Steuern dann doch nicht senken und möglicherweise erhöhen, um andere Sachen zu finanzieren. Jedenfalls, also das ist gar nichts. Das ist noch nicht mal ein Angebot. Das ist einfach irgendwie eine Oppositionsbehauptung. Und nicht ganz so naseweiß und frech, wie es die Union macht, aber strukturell ähnlich ist es uns auch gegangen. Wir waren in der Opposition, dann hatten wir häufig gute Phasen und zum Wahlkampf sind wir dann runtergegangen. Jetzt sind wir gestartet von der komplett gegenteiligen Position, ganz schön gebeutelt von den Ampeljahren, mit niedrigen Umfragewerten, mit Vertrauensverlust und auch persönlichen, wie soll ich sagen, Negativerfahrungen. Also auch meine persönlichen Werte sind ja zurückgegangen und haben in den letzten 2 Monaten ungefähr 3-4% wieder gut gemacht. Von 10-11 auf 13-14, je nachdem, wie man dann so rechnet.
Und dann am Ende, wo werden Sie zufrieden? Olaf Scholz hat damals gesagt, da waren die bei 5, hat er gesagt, Achtung, ich komme bei 25-27% raus. Hat er vor der Wahl gesagt.
Ja, wir haben ja schon über die Nichtvergleichbarkeit der Wahlkämpfe gesprochen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass bei uns auch noch mehr geht.
25-27%?
Nein.
Ja.
Das hängt, also alles hängt davon ab, wie dieser Wahlkampf wird durch das Momentum entschieden werden und nicht wie ein neunmonatiger Wahlkampf durch eine langfristige Strategie. Also jetzt
und ein Momentum haben Sie nicht. Sie haben das Duell nicht. Haben Sie noch Hoffnung, dass es trotzdem noch zu einem Triell oder zu einem Quartiell oder was? Weil bisher scheint ja die beiden großen Fernsehsender zu sagen, nein, wir machen ein Duell Scholz gegen Merz.
Ja, das halte ich für einen Fehler. Also auch, das ist ja schon vor, wie lange ist es her, 3 oder 4 Wochen gesagt.
Gibt es da Bewegung? Also können Sie sich vorstellen, dass sich dann noch was tut?
Naja, das wird schon stark begründungspflichtig von ARD und ZDF oder auch gegebenenfalls den anderen werden, wenn wir in den Umfragen gleich stark wie die SPD sind oder gar an denen vorbeigegangen sind. Und fair enough, das muss sich jetzt nur weiterentwickeln und ein Stück weit haben die Deutschen selbst die Entscheidung, ob sie nur die Auswahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz haben wollen, 80 Millionen Bundesbürger und das die Abstimmung, die wir haben, wer das Land führt, oder ob sie mehr Auswahl haben wollen. Und ich glaube, ja, ich hoffe darauf und ich setze darauf, dass ARD und ZDF diese Position nochmal überdenken werden, wenn sich die Entwicklung weiter gut ausnimmt. Und das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich kann schon versuchen, meine Position und die Angebote meiner Partei zu verkörpern. Aber wenn Sie Lust haben, mich nochmal im Fernsehen zu sehen, wissen Sie, was Sie zu tun haben.
Letzte etwas heimtückische Frage, weil Sie sollen ja die Bahn erreichen nach Berlin, weil das schneller geht als mit dem Auto. Was erzähle ich denn da eigentlich? Ist ja Quatsch. Also das manchmal ist mit der Bahn schneller als mit dem Auto, und das ist nicht immer.
Wenn sie fährt, ist sie schneller.
Wenn ich Sie im Sommer zu einem solchen Abend auch einladen möchte, an welche Adresse schicke ich denn die Einladung?
Da werden Sie schnell eine finden.
Olaf Scholz hat damals gesagt, Bundeskanzleramt.
Ja, ja.
Olaf Scholz halt.
Sie haben ja meine Handynummer. Machen Sie doch die.
Lieber Herr Habeck, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Noch eine kleine Ankündigung. Eine ganz ähnliche Veranstaltung mit einem ganz ähnlichen Politiker können Sie erleben am 1. Februar irgendwann mittags. Da ist dann Olaf Scholz zu Gast in diesem Format. Würde mich freuen, wenn Sie auch kommen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Frohes neues Jahr.
Danke. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.